Schönen guten Tag, meine sehr geehrten Damen und Herren. Mein Name ist Wolfgang Köfken. Ich freue mich, dass Sie wieder eingeschaltet haben in unser Format in 5 Fragen um die Welt. Wir haben letztes Mal zusammen mit meiner Kollegin in unserem Sommerspecial nach Afrika geblickt. Dieses Mal nehmen wir uns wieder den europäischen Kontinent vor, in der gewohnten Art und Weise, wie Sie das kennen. Und wie Sie das von meinen Kolleginnen und Kollegen vielleicht mittlerweile schon mitbekommen haben, haben wir ganz unterschiedliche Aufstellungen der Büros der Friedrich-Ebert-Stiftung im Ausland. Manche Büros sind für ein Land zuständig, andere für ganze Regionen. Ein solches Büro haben wir heute auch. Es freut mich, dass wir gemeinsam in die baltischen Staaten heute blicken. Für Sie nochmal zur Erinnerung, die baltischen Staaten sind Estland, Lettland und Litauen. Estland hat etwa 1,3 Millionen Einwohnerinnen und Einwohner, Lettland ca. 1,9 Millionen. Einwohnerinnen und Einwohner. Litauen ist das größte dieser drei kleinen Länder, hat 2,8 Millionen Einwohnerinnen und Einwohner ungefähr. Alle Länder gehören seit 2004 zur Europäischen Union, sind Mitglied in der NATO. Eine hohe Digitalisierung kennzeichnet diese drei Staaten. Das werden wir sicher im Gespräch auch noch mitbekommen. Und meine Gesprächspartnerin heute ist, man mag es gar nicht sagen, aber ist quasi ein Urgestein der Friedrich-Ebert-Stiftung. Beate Martin, studierte Sozialwissenschaftlerin, ist tatsächlich 1989 zur Friedrich-Ebert-Stiftung gekommen. Ich glaube, das ist die Kollegin, wenn ich jetzt mal die bisherigen Sendungen rekapituliere, die bisher am längsten mit dabei ist. Deswegen gibt es auch nur einen Auszug aus ihren bisherigen Stationen in der Stiftung, weil Sie sich sicher vorstellen können, dass es zahlreiche gewesen sind. Beate war auf dem afrikanischen Kontinent, in Asien, Lateinamerika, die letzten 15 Jahre, vor allen Dingen in Europa unterwegs, Kosovo, Mazedonien und zuletzt Ungarn, hat natürlich auch in der Zentrale einige Funktionen ausgefüllt. Liebe Beate, vielen Dank, dass du dir heute die Zeit nimmst, um mit uns ins Gespräch zu kommen und unsere Thüringer Zuschauerinnen und Zuschauer mit in deine Region nach Estland, Lettland und Litauen zu nehmen. Und meine sehr geehrten Damen und Herren, wie Sie das kennen, die Einstiegsfrage, die wir immer in die Welt richten, ist: Beate, du bist heute Morgen in das Büro gekommen. Was waren denn da die Aufmacher in den Medien, in der gedruckten Presse oder auch wenn ihr die Nachrichtenportale aufgemacht habt? Worüber wird aktuell in den drei Ländern gesprochen?
Ja, guten Tag. Vielen Dank für die Einladung in diese Sendung. Das ist auf jeden Fall mal eine interessante Sache. Und sehr gerne werde ich mal ein bisschen berichten von diesen drei Ländern. Ich bin jetzt seit gut einem Jahr hier, habe also noch nicht den vollständigen Überblick über alle drei Länder. Heute Morgen war der große Aufmacher, was für uns aus deutscher Perspektive natürlich besonders wichtig ist, der Sieg der Deutschen beim Euro-Basketball. Und zwar hat hier in diesen drei Ländern ist man absolut begeistert vom Basketball und dieser Wettbewerb wurde an 4 Standorten diesmal ausgeführt, darunter Riga. Man kann sich gar nicht vorstellen, wie viele Tausende von Leuten hier waren, um eben genau dieses Spiel zu sehen. Lettland selber ist eigentlich auch ziemlich gut im Basketball, hat diesmal aber so etwa im dritten Platz, also zwischen dem 9. und 16. Platz abgeschnitten. Also Sport war überall zu sehen in den letzten Tagen. Ansonsten ist jeder so ein bisschen traurig, dass der Sommer nun vorbei ist. Wenn Sie da die Schweden-Sendung gesehen haben, wissen Sie, dass Mittsommer, also am 24. Juni, sehr wichtig ist, dann der Sommer richtig beginnt und jetzt ist er eben leider zu Ende. Und dieser Sommer hier in Baltikum war außerordentlich kühl und verregnet. Also, und jetzt kommt schon der Herbst. Das heißt, man verkrümelt sich so langsam in die Wohnungen. Und ein anderer nicht so heiterer Aspekt ist das Manöver Sapat, was jetzt läuft seit Freitag, von dem man ja schon mehrfach gehört hat, auch in den deutschen Medien, allein schon wegen der Drohnen über Polen. Vielleicht erstmal so weit. Sport aber war die Nummer 1.
Das ist schön zu hören, das Thema des NATO-Manövers bzw. des weißrussischen Manövers. Das werden wir sicher später nochmal in der Sendung thematisieren. Aber liebe Beate, lass uns doch so ein bisschen zuerst auf die Innenpolitik der drei Länder gucken. Ich hatte es eingangs schon gesagt, das sind relativ kleine Staaten, wenn man sich die Bevölkerungsgröße anguckt. Das ist vielleicht für die Thüringer Zuschauerinnen und Zuschauer ist das einmal ein bisschen weniger als Thüringen, einmal genau die Thüringer Größe an Bevölkerung, einmal ein bisschen mehr. Alle drei Staaten sind sehr eng miteinander und dann auch mit der EU verbunden. Nimm uns so ein bisschen mit in die innenpolitischen Entwicklungen der letzten Jahre in den drei baltischen Staaten. Was ist aus deiner Meinung nach erwähnenswert oder wichtig? Gab es größere Veränderungen in den Regierungskonstellationen? Vielleicht führst du dazu kurz aus, weil ich bin mir sicher, obwohl die drei Staaten jetzt auch öfter mal in den deutschen Medien zu hören sind, was innenpolitisch in den Ländern abläuft, ist wahrscheinlich unseren Zuschauern und Zuschauern, jetzt bis auf die wenigen Superinformierten, wahrscheinlich nicht so geläufig.
Sehr gerne. Also ein wichtiger Hintergrund ist immer, es gibt ja hier Jahrhunderte alte Geschichte, Deutsch-Balten, die hier gesiegelt haben. In diesem Land in diesen drei Ländern gab es hauptsächlich Besetzungen von außen, verschiedenster Art und lange eben auch durch Russland und später die Sowjetunion. Und das ist so die Geschichte, die immer wieder auftaucht und die Länder sehr stark prägt. Das heißt, sie haben eine sehr starke nationale Identität entwickelt, weil es wurde ja mitunter auch die Sprache verboten. Sie waren Teil der Sowjetunion und haben sich, du hast es schon genannt, seit 1991 da herausgearbeitet. Allein unabhängig zu werden war ein schwieriger Prozess. Da kann man vielleicht nochmal erinnern an die singende Revolution. Also ein Teil der Identität hier in den Ländern ist ganz wichtig, der Gesang, die typischen Lieder von hier. Und es gibt alle paar Jahre riesige Sängerfestivals, wo 30.000, 40.000 Sänger auftreten. Also unser Bundespräsident Steinmeier war jetzt gerade im Frühling hier und hat sich eben ein solches Festival angehört. Das war sehr wichtig auch, um sich immer wieder Mut zuzusprechen für die Unabhängigkeit. Dann seit 2004 Mitglied in der Europäischen Union und in der NATO, war ganz wichtig, um sozusagen den Sprung nach vorne zu schaffen. Die waren, die drei baltischen Länder, auf einem guten Sprung, auf einem guten Weg. Allerdings kam dann 2008 die Finanzkrise und das machte alle politischen und wirtschaftlichen Entwicklungen leider ein bisschen schwieriger. Sie sind ein bisschen neoliberaler geprägt und konservativ, was eben auch mit diesen Identitätsfragen zu tun hat. Insofern ist die Sozialdemokratie nicht so sehr stark vertreten. Aber immerhin in Litauen wurde Ende letzten Jahres eine sozialdemokratisch geführte Regierung ins Amt gewählt. Da gab es jetzt eine Veränderung in der Person des Premierministers, aber sie regieren weiter und haben sich da sehr viel vorgenommen. In Lettland gibt es nicht wirklich eine sozialdemokratische Partei, aber es gibt eine sogenannte progressive Partei, da steht der Name fürs Programm. Die sind auch mit drei Ministern an der Regierung beteiligt und haben bei den letzten Kommunalwahlen, die waren jetzt im Juni hier in Lettland, da haben sie so gut gewonnen, so viele Erfolge bekommen, dass sie in Riga immerhin den Oberbürgermeister stellen können als Progressive. Und in Estland waren die Sozialdemokraten SDE an der Regierung beteiligt in einer Dreierkoalition, aber eben mit zwei konservativen, liberalen Parteien. Die haben sich irgendwann programmatisch nicht mehr einigen können, sodass die beiden Konservativen entschieden haben, auf die Sozialdemokraten erstmal zu verzichten und als Minderheitsregierung weiterzumachen. Dort wird es spannend werden in Estland, die Kommunalwahl am 19. Oktober. Da wird man sehen, das ist ja immer ein Stimmungstest, auch für die folgenden nationalen Wahlen wieder. Wir drücken den Sozialdemokraten die Daumen. Aber sie sind so dritt-, viertstärkste Partei zurzeit.
Ich hatte es eingangs schon erwähnt, die drei Länder werden auch aus, sage ich mal, extern deutscher Sicht immer dadurch gekennzeichnet, oder ein ganz starkes Merkmal, was immer wieder vorangeführt wird, ist die hohe Digitalisierung in beiden Ländern. Es gibt zahlreiche Medienerzeugnisse unterschiedlichster Natur, wo man sieht, wenn es jetzt zum Beispiel darum geht, digitale Patientenakten oder das ganze, sage ich jetzt mal, Management, Staat, Bürgerinnen und Bürger, wo wir immer noch hier ins Bürgeramt müssen, um uns quasi umzumelden, um das Auto zuzulassen, funktioniert in allen drei Ländern vor allen Dingen digital. Fühlt sich das für dich auch im Alltag so an? Ich denke, du hast da zahlreiche Vergleichsmöglichkeiten aus der eigenen Geschichte. Und vielleicht magst du auch dazu was sagen. Du hattest schon gesagt, es ist Die Länder sind dann doch eher liberal bzw. konservativ, wenn es die Werte angeht, geprägt. Was diesen Ausschlag gegeben hat, sich sehr stark zu digitalisieren, das wird ja nichts gewesen sein, was 1990 oder 91 oder Anfang der 90er auf einmal aufs Tableau getreten ist, sondern das wird ja eine Entwicklung gewesen sein, die sich in allen drei Staaten bemerkbar gemacht hat.
Doch, also im Grunde genommen kann man schon sagen, dass es mit Beginn der Unabhängigkeit dann auch gleich umgesetzt wurde, weil man musste sowieso neu anfangen. Es war ja eben vorher das sowjetische System und man hatte die Chance, alles neu aufzubauen, beziehungsweise musste neu aufbauen. So. Und dann insbesondere in Estland gab es schon vorherige Bemühungen und ein großes Interesse des Präsidenten zum Beispiel, sich für digitale Dinge zu interessieren. Und es gab auch viele Balten, die im Ausland gelebt haben, die dann wieder zurückkamen, um mitzuwirken sozusagen an der Entstehung ihres neuen eigenständigen Staates, sodass sozusagen gleich von Anfang an da die öffentliche Verwaltung sehr stark, also sofort digital aufgebaut wurde. Und das funktioniert eigentlich für alle Bürger auch soweit zufriedenstellend. In allen drei Ländern, also vor allen Dingen ist Estland immer der Vorreiter. Es betrifft vor allen Dingen den öffentlichen Sektor. Ja, es gibt sowas wie eine Patientenakte. Man kann auch Online-Scheidungen einreichen zumindest, nicht vollständig durchführen natürlich. Auch für viele Unternehmen ist es von großem Vorteil, schon mit international in Kontakt zu treten oder eben auch sich im IT-Sektor zu spezialisieren. Was die Durchdringung im Land anbelangt, muss, also im Grunde genommen hat jeder Bürger Zugang dazu, aber natürlich gibt es ländliche Gegenden, die ein bisschen abgelegen sind und wo es eine überwiegend ältere Bevölkerung gibt, die vielleicht nicht unbedingt so gerne am Computer sitzt oder diese Errungenschaften nutzt. Aber grundsätzlich kann man sagen, ja, es ist ganz hervorragend. Und ich muss sagen, es gibt in meiner Arbeit zum Beispiel einige Delegationen aus Deutschland, meistens von Bundeslandebene, die dann herreisen und sich informieren, wie genau das funktioniert. Zum Beispiel wird als nächstes die niedersächsische Justizministerin kommen, weil sie sich dafür interessiert, wie die Digitalisierung im Justizwesen hier in Lettland schon umgesetzt worden ist. Also auf diese Art gibt es eine Menge Delegationen, auch von Mecklenburg-Vorpommern und so. Ich bin ein bisschen erkältet.
Alles gut. Also da sehen wir schon, es hat auch durchaus eine Vorbildfunktion oder eine, sage ich jetzt mal, Best Practice, die nach Westeuropa hin funktioniert. Das ist ja sonst, wenn man sonst anschaut, ist es ja eher ein gegenläufiges Gefälle. Wir müssen auch darüber sprechen, und das wird jetzt wahrscheinlich den größten Teil der noch folgenden Sendung einnehmen, und zwar uns um die Außenpolitik der drei Länder kümmern. Das ist das, ich hatte es in meiner Moderation gesagt, du hattest es in deinen einleitenden Worten gesagt, dass es aktuell auch in der Tagespresse ist. Deine drei Staaten liegen in der äußeren Peripherie der EU und damit auch lange Zeit waren sie quasi die östlichsten Mitgliedsländer der NATO. Das ist jetzt mit dem Beitritt von Schweden und Finnland hat sich das noch mal ein bisschen dort verschoben. Ihre Grenzen verlaufen überwiegend an Russland und Weißrussland, Belarus entlang. Wie hat das die Außenpolitik der drei Länder geprägt? Du hast gerade schon gesagt, das ist, wenn wir auf die Innenpolitik schauen, ein sehr starkes Nationalbewusstsein, die singende Revolution, das Aufleben der wieder eigenen Sprache und Kultur, was lange Zeit quasi untersagt oder unterbunden wurde. Das hat natürlich auch die Außenpolitik der drei Länder geprägt seit Fall des Eisernen Vorhangs und beziehungsweise der Berliner Mauer, der Eigenständigkeit der drei Staaten. Und vielleicht gibt es auch noch mal so ein paar Umknickpunkte, sage ich mal, aus europäischer Sicht mit dem Einmarsch Russlands auf der Krim und jetzt natürlich dem Einmarsch Russlands in der Ukraine, drei Jahre zurückliegend, 2022. Nimm uns doch so ein bisschen mit in das große Feld der Außenpolitik der drei Staaten.
Ja, also mit der Unabhängigkeit 1991, die war mehr oder weniger zum gleichen Zeitpunkt in allen drei Ländern, war für die baltischen Länder klar, sie brauchen eine sehr starke Westbindung, weil das ist ihre Überlebensgarantie. Sie wollten sich ja unabhängig machen von der Sowjetunion. Das war natürlich in jeder Hinsicht schwierig und ein längerer Prozess, weil alles ja vorher auf den Handel, auf den Transport, Infrastruktur, alles war mit Russland verbunden, mit der Sowjetunion damals und auch Energie zum Beispiel. Sicherlich war es auch in Deutschland bekannt geworden, die baltischen Länder haben sich zum Beispiel dem europäischen Energienetz anschließen können und endgültig erst im Februar diesen Jahres. Dann haben sie komplett umgestellt auf den Westen. Oder Transport. Die meisten Eisenbahnstrecken zum Beispiel gehen natürlich nach Moskau. Aber jetzt versucht man auch die Nord-Süd-Verbindung, also von Helsinki über Tallinn, Riga, Vilnius nach Warschau und noch weiter nach Westen zu verbinden. Also da gibt es dieses Projekt Rail Baltica. Das ist leider, wie das immer so ist, bei solchen großen Infrastrukturprojekten, hat sich ein bisschen verzögert, ist aber geplant, in den nächsten Jahren fertiggestellt zu sein und wird dann eine ganz wichtige Lebenslinie und Infrastruktur Ausrichtung sein. Also da tut sich einiges. Die Ausrichtung dieser drei baltischen Staaten ist eindeutig zu den USA, weil viele von hier dann auch in verschiedenen Phasen in die USA ausgewandert sind, auch nach Großbritannien, natürlich auch nach Deutschland, aber das sind mengenmäßig gar nicht so viele gewesen. Also die Bindung, die Orientierung ist immer die USA. Jetzt im Moment mit dem Präsidenten Trump ist das Ganze ein bisschen schwieriger geworden. Also hier befürchtet man, dass vielleicht das Ausmaß der Unterstützung etwas zurückgefahren werden könnte. Bei Trump muss man ja immer genau hinhören, was genau jetzt eigentlich passieren wird und soll. Wie viel da wann vielleicht weniger an Mittel fließen wird, ob Truppen abgezogen werden würden und vor allen Dingen immer die Frage, wenn es ernst wird, ob dann tatsächlich der Artikel 5 zum Einsatz kommt und NATO-Truppen und US-amerikanische Truppen hier zum Einsatz kommen werden. Weil es gibt einige vor Ort, wie zum Beispiel die Deutsche Brigade, das ist sicherlich bekannt, in Litauen, gar nicht weit von Vilnius, sollen ja bis Ende 2027 5000 deutsche Soldaten stationiert werden. Im Moment sind es noch nicht so viele, es ist im Aufbau. Aber das gilt alles zusammen sozusagen als die Lebensversicherung, weil die Staaten insgesamt 6 Millionen Einwohner, aber die Länder sind auch flächenmäßig nicht so riesig. Es wäre sehr leicht, die sozusagen wieder zu destabilisieren oder auch einzunehmen. Insofern ist die Westbindung insbesondere an die USA lebenswichtig. Und ja, natürlich, also Wendepunkt mit dem Einmarsch der Sowjetunion, der Russlands in der Ukraine hat sich das noch verstärkt. Also die baltischen Länder haben sich ja lange nicht gehört gefühlt. Das hat ja alles Vorläufer gehabt. Im Grunde genommen seit 2007 gibt es Vorfälle, die darauf hindeuteten und von den baltischen Ländern schon sofort so interpretiert wurden, dass Russland unter Putin möglicherweise noch deutlich aggressiver werden könnte. Und umso wichtiger waren die USA und die NATO.
Du hattest gesagt, Fokus stark auf die USA. Das ist natürlich, du hattest es erwähnt, mit dem aktuellen Präsidenten immer ein bisschen schwierig. Wie ist denn das Verhältnis zu den direkten Nachbarn? Also ich habe jetzt vor allen Dingen Polen im Blick als große Nation auf dem europäischen Kontinent, aber jetzt auch vielleicht die skandinavischen Länder vor oder nach dem NATO-Beitritt. Wie ist da das Verhältnis der drei baltischen Länder zu diesen größeren europäischen Nachbarn?
Sehr gut und jeweils unterschiedlich. Also ich musste das ja auch lernen jetzt in meiner Zeit hier, dass die drei baltischen Länder sehr unterschiedlich sind, Sprachkultur, Ausrichtung und eben auch die Kontakte mit den Nachbarn. Für Estland ist das immer Finnland als erstes und sie haben schon lange sehr viel Unterstützung bekommen von Finnland immer. Für Lettland ist es in der Regel Schweden, das liegt ja nur einmal über die Ostsee rüber. Und für Litauen ist es eindeutig Polen, weil vor geraumer Zeit gab es ja ein Großherzogtum, was das polnische und litauische Territorium umfasste. Auch da sind die Sprachen unterschiedlich, die Kulturen, aber es gibt immer noch ein sehr enges Bündnis. Und sie teilen ja auch die Grenze. Sie teilen das Problem mit Kaliningrad, wo ja sehr große, starke Störsender auch sitzen. Sie haben beide eine belarussische Grenze und es gibt den sogenannten Suwalki Gap oder die Lücke bei dem Ort, bei dem polnischen Ort Suwalki, der sozusagen zwischen Belarus und Kaliningrad die beiden Länder Polen und Litauen verbindet. Das ist ein sehr sensibler Punkt. Russland hat die Möglichkeit, da an einer Eisenbahnverbindung, die haben ja ihre Lebenslinie nach wie vor nach Kaliningrad. Russland hätte sehr schnell die Möglichkeit, das zu unterbinden, dass man eben nicht mehr von Litauen nach Polen fahren kann. Also so sind die drei baltischen Staaten sehr gut mit ihren unmittelbaren Nachbarn oder gegenüberliegenden auf der anderen Ostseeseite vernetzt. Und auch was die Zusammenarbeit anbelangt, redet man häufiger jetzt von der nordisch-baltischen Gruppe plus, ein oder zwei plus. Und das plus steht dann meistens für Polen, auch Deutschland. Die Großbritannien nimmt man häufig noch dazu, oder wenn man noch weiter gucken will, USA. Also NB8 plus, dieses Format wird immer wichtiger. Und du hast es gesagt, dadurch, dass Schweden und Finnland inzwischen ja auch NATO-Mitglieder sind. So kann man das sozusagen als neue baltische Identität rund um die Ostsee, die ja Baltic Sea heißt auf Englisch, ein sehr starkes Bündnis.
Vielleicht noch kurz zur Außenpolitik. Du hast gesagt, dass sie sich häufig nicht gehört gefühlt haben, seit 2007 beziehungsweise auch schon davor. Ich nehme an, wahrscheinlich aufgrund ihrer Größe oder ihrer nicht so starken Rolle auf dem internationalen Parkett. Das hat sich ja jetzt, du hattest es erwähnt, man muss bloß die Presse aufschlagen, hat sich ja jetzt massiv geändert. Wie wird das denn in den drei Ländern wahrgenommen? Ist es jetzt so eine Stimmung von, wir haben es immer gewusst, jetzt ist es eingetreten, jetzt hört man auf uns? Oder ist es jetzt eher etwas Konstruktives, dass man sagt, okay, wir müssen jetzt versuchen, mit dieser Lage hier zurechtzukommen und vielleicht gibt es auch schon in den drei Staaten Szenarien für mögliche Zukunftsentwicklungen? Also geht man da bewusst seitens der drei Staaten auf die Nachbarn oder auf die USA zu, jetzt mit dem neuen Selbstverständnis, oder ist es auch eher ein Zugehen auf die drei Länder dort seitens Polen, Schweden, Finnland oder den USA?
Ja, also angesichts der Lage gibt es mehrere parallel laufende Bemühungen. Natürlich versucht man zunächst mal, die Kooperation zwischen den drei baltischen Staaten zu vertiefen und militärisch zum Beispiel aufeinander abzustimmen, sodass jeder seine Fähigkeiten entwickelt und man dann komplementär arbeiten kann. Ebenso wie die alliierten Truppen diese vorwärtsgerichtete Präsenz, Enhanced Forward Presence, in den drei baltischen Staaten, in Estland von den Engländern geführt wird, von dort aus auch die Luftraumüberwachung gemacht wird, in Lettland sind die Kanadier diejenigen, die die multinationale Truppe leiten. Und in Litauen sind es eben die Deutschen, die da mit der Brigade auch im Vordergrund stehen. Also erstmal die drei untereinander, dann rund um die Ostsee, NB8 plus. Und dann natürlich, die Europäische Union versucht ja auch ihre europäische Sicherheitsarchitektur zu verstärken. Nur von hier aus wird das dann doch immer ein bisschen skeptisch gesehen, weil es im Grunde genommen alles immer viel zu lange dauert. Also im Unterschied zu den USA, die halt sehr schnell sagen können, ja, wir haben so und so viele Truppen, wir sind schon in Europa vor Ort und alle zusammen in der NATO können wir euch und werden wir euch unterstützen. Also das läuft parallel.
Dann lass uns den quasi Elefanten im Raum ansprechen, die sicherheitspolitische Lage in den drei Ländern. Wir hier in Erfurt, meine sehr geehrten Damen und Herren, Sie haben am 25. September in Erfurt die Möglichkeit, mit der estnischen Botschafterin hier in Deutschland zu sprechen über das Thema Sicherheitspolitik. Das wird sicher auch nochmal ein interessanter Faktor von einer Botschafterin zu hören, wie es in den jeweiligen Ländern abläuft. Die NATO hat ihr Cyberabwehrzentrum in Tallinn verortet. da kommt wieder der Faktor mit der anscheinend sehr guten Digitalisierung zum Tragen. Und sowohl Estland, Lettland, Litauen bauen nicht zuletzt, das ist, glaube ich, deutlich geworden, wenn es um die Landesverteidigung geht, ganz massiv auf die NATO, auf die USA. In der Vergangenheit, da ist jetzt das ein bisschen fraglich, inwieweit dort Sicherheit gewährleistet kann. Insofern wird Europa und wird auch gerade Deutschland quasi da zukünftig, werden dort mehr Erwartungshaltungen gegenüber Europa und gegenüber Deutschland geäußert. Aus Thüringer Perspektive, der Innenminister Georg Mayer war zuletzt in Litauen die letzten Tage und hat dort einen Truppenbesuch von Soldaten, Daten aus Bad Frankenhausen vorgenommen, hat sich also mit Thüringern und Thüringern ausgetauscht, die dort in Litauen stationiert sind. Beate, du bist täglich vor Ort in den drei Ländern oder letztlich auch in der Region. Vielleicht trennen wir das so ein bisschen. Wie fühlt sich für dich das persönlich an, bevor wir jetzt gleich auf die, sag ich jetzt mal, eher fachliche Ebene treten? Fühlst du dich dort sicher? Hat sich was in dem, sag ich jetzt mal, Sicherheitsgefüge verändert? Vielleicht auch im Dialog mit deinen Kolleginnen und Kollegen, den Ortskräften, die natürlich schon länger da sind. Wie fühlt sich für dich und für die Kolleginnen und Kollegen im Büro das ganz persönlich an?
Ja, da muss man wahrscheinlich unterscheiden. Also für die Kollegen im Büro ist es ja quasi Normalität. In den letzten Jahren hat sich die Bedrohung seitens Russland zugespitzt. Also das muss man einfach so sagen, spätestens seit die Krim besetzt worden ist und jetzt seit dem russischen Angriffskrieg. Die sind das sozusagen gewohnt und hier in den drei baltischen Staaten wird sehr stark investiert, auch die Bevölkerung sozusagen kriegssüchtig zu machen, wenn man so will. Also es ist wieder Wehrpflicht eingeführt worden, für Männer zumindest. Und man macht aber auch viel Unterricht an den Schulen. Man versucht, zivile, militärische Einheiten zusammenzuführen und sozusagen sich darauf vorzubereiten, mit Notfällen umzugehen. Das kann ja sein, kein Wasser mehr, kein Strom sowieso als erstes immer und medizinische Notfälle, wenn die Krankenhäuser nicht mehr so funktionieren, wie sollen. Also da wird hier sehr viel gemacht. Das heißt, diese Art von Resilienz, diese Art von Unterstützung militärisch ziviler Zusammenarbeit ist hier sehr stark. Auch da kommen Delegationen aus Deutschland gelegentlich und gucken sich das an, um zu sehen, wie man das in Deutschland auch, man muss es ja ansprechen, auch wenn man am liebsten überhaupt gar nicht mit dem Krieg, einen potenziellen Krieg zu tun haben möchte. Also das heißt, die Kollegen sind daran gewöhnt und sozusagen nicht, man kann ja nicht jeden Tag in Angst und Schrecken leben. Für mich muss ich sagen, seit einem Jahr, was ich hier bin, ist es schon ungewöhnlich, so nah dran zu sein. Ich meine, in Ungarn, wo ich zuletzt war, gab es auch die Grenze zur Ukraine. Aber da war eigentlich relativ absehbar, dass Ungarn so schnell nicht das erste Ziel sein würde, während hier die baltischen Staaten sich immer wieder mit der Frage auseinandersetzen, kann es denn so sein, dass Russland uns wieder sozusagen vereinnahmen möchte? Und dann, die drei baltischen Länder liegen ja sehr weit nordost, also an dem östlichsten Zipfel der Europäischen Union. Auf dem Landwege müsste man eben unbedingt an dem Slowakei-Korridor vorbei, wenn er denn offen ist. Das heißt, diese Lage fühlt sich nicht immer so ganz angenehm an. Insofern muss man sehen, wie sich die Dinge entwickeln. Aber gut ist zu wissen, wie viel unternommen wird, um die Grenzen zu schützen, um die militärischen Fähigkeiten zu verstärken im Verbund. Und die NATO-Ostflanke ist ja sehr viel länger. Also es gab ja auch Drohnen jetzt im rumänischen Luftraum, in Bulgarien. Etwas, was alltäglich ist quasi, ist das Jamming und Spoofing. Also vieles funktioniert ja mit GPS-Ortungssystemen, Flugzeuge zum Beispiel. Diese GPS-Signale können aber durcheinander gebracht werden. So ist der Fall, ging ja auch in Deutschland durch die Medien, Ursula von der Leyen in Bulgarien damit unmittelbar konfrontiert worden. Das gibt es hier täglich. Also ich reise oft mit dem Flugzeug, weil die Strecken dann doch weit sind nach Vilnius oder Tallinn. Und jetzt war es gerade Dienstag auch, dass der Flughafen gesperrt wurde wegen Drohnen oder auch am Donnerstag. Also das passiert auch hier häufig. In Polen war jetzt allerdings aktuell die massivste Attacke von Drohnen. Das hat mit diesem Sabhat-Manöver zu tun, was gerade gestartet hat.
Lass uns ein bisschen tiefer in die drei Länder reingucken. Estland ist ja das Land, was quasi am nördlichsten liegt. Lettland als Zwischenland und Litauen quasi, was schon eher das südlichste der drei Länder ist und mehr Grenzen mit europäischen Staaten teilt. Gibt es da Unterschiede, die du jetzt innerhalb deines Jahres, die du jetzt da bist, ausmachen kannst zwischen den drei Staaten? Weil ich glaube, wir sprechen jetzt, das ist vielleicht auch so eine deutsche Sicht, wir nehmen die baltischen Staaten immer dann doch als eine Gemengelage wahr. Du hattest es jetzt gerade schon bei der Innenpolitik gesagt, dass es da doch einige Unterschiede gibt. Der Anteil russischer Bevölkerung ist natürlich in Estland wesentlich höher als in anderen Staaten, in anderen der beiden Staaten, der drei Staaten. Das macht vielleicht auch was aus. Gibt es aus deiner Sicht Unterschiede im Hinblick auf das Sicherheitsempfinden oder auch die Sicherheitspolitik der drei Staaten oder zieht man da gemeinsam an einem Strang?
Also man muss ja gemeinsam an einen Strang ziehen, um die Chance zu erhöhen, dass man da sich besser verteidigen kann. Aber allein durch die geografische Lage ist die Situation natürlich sehr unterschiedlich. Also Estland grenzt ja direkt an Russland, und zwar über ein paar hundert Kilometer, so wie auch Finnland. Da finden sie sich dann in derselben Situation, Finnland mit den 1300 Kilometern Grenze mit Russland. Und man weiß, dass dort auch neue Verteidigungsanlagen und Depots und weiter aufgebaut werden. Also gut, aus russischer Sicht sagen sie, sie müssen sich verteidigen gegenüber den NATO-Staaten Estland, Finnland. Aber aus hiesiger Sicht sagt man, mal sehen, wohin das noch führt. Und ein Szenario, was viel durch die einschlägige Presse ging, war auch das Narva-Szenario. Also es gibt einen Ort, ganz im Norden von Estland, der an Russland stößt, angrenzt. Da gibt es auch Grenzverkehr, durchaus immer noch. Es gibt ja, du hast es angesprochen, einen Anteil russischer Bevölkerung, russischsprachiger Bevölkerung in Estland, Lettland, jeweils 30% etwa. Also keine kleine Minderheit. Aber in dem Ort Narva zum Beispiel 90% oder mehr. Also das heißt, es wird da eben auch oft vermutet, sind diese russischsprachigen Menschen wirklich dem Staat Estland loyal oder lassen die sich eventuell vielleicht doch mal einspannen von russischer Seite? Wer hört welche Nachrichten überhaupt? Weil nicht alle Angehörigen der russischsprachigen Minderheit können die jeweilige Landessprache Estnisch oder Lettisch. Die sind auch nicht so einfach zu lernen, ehrlich gesagt. Von daher ist da immer so eine gewisse Unsicherheit. So hat zum Beispiel Estland entschieden, für die nächsten Kommunalwahlen russischsprachige Bürger nicht mehr zuzulassen. Weil eben unklar ist, für wen sie dann im Einzelnen abstimmen wird. Oder auch in den Medien hat man da zunehmend Einschränkungen vorgenommen, dass die hauptsächlichen Nachrichten sollen immer in der Landessprache natürlich gebracht werden und russische Sender sind verboten worden. Nun kann man sowas umgehen, aber trotzdem, so gibt es eben den Versuch, auch diese Minderheiten mit in die gemeinsamen Belange der Staaten reinzunehmen. Während Lettland liegt so ein bisschen dazwischen. Die haben natürlich auch die Grenze mit Russland. Sie sind sehr stark damit beschäftigt, die Grenzanlagen zu festigen. Ein Faktor der natürlichen Geografie, der günstig dazu kommt, ist Sümpfe. Es gibt jede Menge Sümpfe entlang der russischen Grenze. Die machen das ist ein bisschen schwieriger, falls Panzer kommen würden. Falls natürlich ein Angriff aus der Luft kommen würde, ist das dann auch nicht mehr ganz so relevant. Und für Litauen ist es noch ein bisschen komplexer, weil sie haben die Grenze zu Belarus, sie haben die Kaliningrad da sozusagen unmittelbar sitzen und die Küste an der Ostsee wird ja auch von russischen U-Booten zum Beispiel oder der Schattenflotte befahren und da muss man auch sehen, wie man sich da verteidigen kann. Also das Ausmaß hybrider Kriegsführung, jetzt nicht nur im Cyberbereich, sondern auch das Zerstören von Ostseekabeln oder eben diese GPS-Signale zu stören und viele andere Sachen mehr, das hat zugenommen. Das betrifft alle baltischen Staaten gleichermaßen, aber Litauen durch diese Grenzen und Kaliningrad daneben dran fast noch ein bisschen mehr.
Ich höre daraus auch so ein bisschen, dass es, du hattest darüber gesprochen, dass Teile der russischstämmigen Bevölkerung quasi von Kommunalwahlen nicht ausgeschlossen, aber sie können quasi nicht gewählt werden, sie können selber natürlich noch wählen. Wie wird denn das dort in der Bevölkerung aufgenommen? Ist es da eher so, dass es ein, ich kann mir gut vorstellen, dass es dann, ist es dann ein Gegeneinander, dass man quasi sagt, ja, das ist okay so, weil die könnten ja potenziell quasi gefährlich sein im Sinne von Spionage, Sabotage etc. Dazu kommt wahrscheinlich oder zum größten Teil noch quasi der historische Hintergrund der drei Länder, die halt lange von Russland okkupiert waren, vielleicht auch so ein bisschen ja, negative Wiedergutmachung seitens der Bevölkerung sich rächen wollen, führt das nicht eher zu einer, ganz naiv gefragt, führt das nicht eher zu einer Spaltung zwischen diesen beiden Bevölkerungsgruppen vor Ort und macht es die Lage dann nicht eher noch innen- und außenpolitisch eher nicht noch schwieriger, wenn man quasi so einen großen Teil der Bevölkerung quasi mehr oder minder unter Generalverdacht stellt?
Ja, es ist schwierig. Es gibt verschiedene Konzepte. Vielleicht wäre hilfreich gewesen, gleich mit Beginn der Unabhängigkeit diese Bevölkerungsgruppe stärker zu integrieren und stärker sozusagen dazu zu bringen, dass sie die Landessprache lernen und sich in das eine Schulsystem begeben, was für estnisch oder lettische Schüler da ist. Man hat es lange parallel laufen lassen. Ich meine, nach all diesen Jahrzehnten sowjetischer, dann russischer Besetzung, die sehr unangenehm waren für die jeweilige Bevölkerung, war vielleicht noch nicht die Bereitschaft da, sich auf eine aktive Integration einzulassen. Also das dauert ja immer eine Weile, bis man dann wieder neutral miteinander sprechen kann. Man hat den Moment vielleicht ein bisschen verpasst oder die Priorität doch drauf gelegt, die nationale Identität zu stärken, die nationale Sprache eben wieder richtig lebendig zu machen und so wie bei uns ja letztendlich auch die Einbürgerung mit estnischer oder lettischer Staatsangehörigkeit zu knüpfen an die Sprachkenntnisse. Also vielleicht hätte man oder könnte man dann in Zukunft etwas mehr Anreizsysteme schaffen, um diese Bevölkerungsgruppe auch zu integrieren. Natürlich darf man nicht unter Generalverdacht stellen, aber es gibt gelegentlich eben Spione, die verhaftet werden oder je nach Generation dieser russischsprachigen Bevölkerung sind manche auch immer noch im Herzen Russen. Manche haben auch die russische Staatsangehörigkeit. Russland hatte das mal angeboten 2010. Das war für viele attraktiv, weil sie dann leicht ihre Verwandten in Russland besuchen konnten und Zugang hatten zur Rente aus dem russischen System. Also ganz pragmatisch, nicht weil sie für Putin und schon gar nicht, weil sie für diesen Krieg sind, aber aus praktischen Gründen.
Lass uns auch im Hinblick auf die Sicherheitspolitik nochmal die Perspektive ein bisschen umdrehen. Wir haben jetzt sehr stark fokussiert, wie die drei Länder das quasi vor Ort gestalten. Wir haben beide darüber gesprochen, dass sie sehr stark auf die NATO bauen. Du hattest gesagt, die unterschiedlichen Zuständigkeiten von NATO-Bündnispartnern innerhalb der drei Länder auch. Ich glaube, es ist allen klar, dass diese drei Länder, wenn es um Sicherheitspolitik geht, jetzt sogar im Vergleich mit der Bundeswehr, niemals so eine Breite an militärischer Präsenz und Stärke aufstellen können, zu Lande, zu Wasser und in der Luft, wie das quasi größere europäische Staaten können. Also in dem Fall sind sie immer wieder auf die NATO-Bündnispartner angewiesen, sind natürlich hochspezialisiert bei den Dingen, die quasi sie für überlebenswichtig halten. Nun ist es ja in der Vergangenheit so gewesen, dass Macron hat vor ein paar Jahren mal davon gesprochen, dass die NATO quasi hirntot ist. Das ist auch immer innerhalb der NATO, jetzt sage ich jetzt mal, ein schwierigeres Verhältnis oder ein mehr ambivalentes Verhältnis gegenüber dem Aggressor Russland. Es gibt einige Staaten, die da sehr stark auftreten und sich gegen Russland zu positionieren. Du hattest gesagt, du warst vorher in Ungarn, hast auch so ein bisschen angedeutet, dass Ungarn jetzt wahrscheinlich nicht eines der ersten Länder ist, was Russland quasi, wenn Russland vorpreschen würde, nicht Ungarn überfallen würde. Da steht sich ja auch die Frage, der ungarische Regierungschef Viktor Orban ist vielleicht Putin näher oder enger eingestellt als manchen europäischen Staatschefs. Aber wie wird das da in den drei Ländern wahrgenommen? Vielleicht auch mit Blick auf Deutschland. Wir haben ja jetzt hier in Deutschland, wenn man verschiedene Regionen betrachtet, auch ganz unterschiedliche Sichtweisen auf den Krieg in der Ukraine, auf das Verhältnis zu Russland, was stark mit Parteien vor allen Dingen im Osten verbunden ist, dass man sagt, man muss ein anderes Verhältnis zu Russland pflegen, bis hin zu, ja, Russland ist ja gar nicht der Aggressor. Ich bin mir sicher, dass wir neben die drei baltischen Staaten auch wahr. Wie wird das quasi vor Ort wahrgenommen oder auch aufgenommen, dass es quasi innerhalb dieser großen NATO-Staaten, selbst in dieser für Sie, für die drei baltischen Staaten sehr, sehr in Teilen vielleicht sogar lebensbedrohlichen oder lebensgefährlichen Lage, wenn man schaut, Sie sind sehr nah an Russland und Belarus dran. Wie wird das aufgenommen? Oder gibt es dort auf diplomatischer Ebene Bemühungen zu sagen, nee, wir müssen aber auch als Estland, Lettland und Litauen quasi auf Frankreich, auf Deutschland und andere europäische Partner, USA können wir vielleicht gleich noch mal ein bisschen schauen, einwirken, um quasi ein starkes Auftreten gegenüber Russland gewährleisten zu können.
Die Bedrohungswahrnehmung ist natürlich unterschiedlich, ob man hier sitzt in den baltischen Ländern so nah dran, sozusagen quasi direkt an der Grenze, oder ob man in Spanien oder Portugal sich befindet. Da wird mit ganz anderen Problemen gekämpft, Migration zum Beispiel. Natürlich gibt es ein gewisses Unverständnis, also auch gegenüber Deutschland, manchmal auch gegenüber den Sozialdemokraten, dass man da immer noch versucht, das Gute im Ganzen zu erkennen und so. Trotzdem, man muss ja einen Dialog aufrechterhalten. Aber aus hiesiger Sicht von diesen drei baltischen Staaten ist es aufgrund der historischen Erfahrung und dann seit 2008, 2014, 2022, diese klassischen Daten, ist es eindeutig, dass von Russland nichts anderes zu erwarten ist als eine Aggression. Und für sie, die Länder hier, bedeutet es in der Regel Verlust der Eigenständigkeit im schlimmsten Falle. Aber sie sind ja sehr aktiv in sämtlichen europäischen Gremien in der NATO und überall integriert. Das heißt, sie werden sicherstellen, dass ihre Position gehört wird. Also, es ist ganz interessant, Kaja Kallas, die bisherige Ministerpräsidentin von Estland, ist ja die Außenbeauftragte der Europäischen Union. Und natürlich hat sie muss den Job auch lernen, weil sie muss ja alle europäischen Länder vertreten, aber sie hat schon sehr klar auch immer die Perspektive von hier oben Nordost eingebracht. Es gibt einen lettischen Europakommissar für Wirtschaft und es gibt den Verteidigungskommissar, also den Kommissar für Verteidigung und Luftfahrt, Weltraum. Das muss man sich immer vor Augen führen, dass potenzielle militärische Konflikte ja auch im All stattfinden können. Das ist ein Litauer, der Kubilius. So, das heißt, diese drei baltischen Staaten sind sehr gut vertreten in der Europäischen Union und verschaffen sich da auch Gehör und Respekt.
Wie ist das mit Blick auf die USA? Du hast gesagt, ist das vielleicht deine eigene Einschätzung, das ist vielleicht auch die Wahrnehmung vor Ort, dass man sich nicht sicher ist, wenn es quasi zum Ernstfall kommt, dass die USA tatsächlich dort aktiv werden oder nicht sogar Truppen abziehen. Trump ist jetzt nicht zum ersten Mal US-amerikanischer Präsident. Wie wird das da in den drei Staaten wahrgenommen? Ist man dann eher werteorientiert und sagt, nee, wir fokussieren uns eher auf die Europäer, oder beißt man da in den sauren Apfel und sagt, okay, wir müssen, egal wer im Weißen Haus sitzt und welche Politik er vor Ort oder international macht, müssen wir ein gutes Verhältnis zu den USA sicherstellen, einfach um unsere eigene Sicherheit zu gewährleisten.
Ja. Also die drei baltischen Staaten sind eng vernetzt, sowieso innerhalb der Europäischen Union und in der NATO und haben nach wie vor einen sehr starken, engen Bezug und engen Dialog mit den Vereinigten Staaten, auch jetzt mit dieser Regierung. Das heißt, auf verschiedenen Ebenen, mal sind es die Präsidenten, mal die Ministerpräsidenten, Verteidigungsminister, verschiedentlich, Abgeordnetendelegationen reisen nach Washington und versuchen, die Kommunikation aufrechtzuerhalten und ihre Lage darzustellen. Das hat vielleicht nicht immer so einen langfristigen Effekt, aber es zumindest versuchen sie alles auf dieser Ebene, was sie machen können, um ihre Lage darzustellen. Ob das ausreichen wird, der Artikel 5 ist natürlich gleich die stärkste Waffe, so im wahrsten Sinne des Wortes. Jetzt hat man ja erlebt, als es diesen Drohnenvorfall gab in Polen, dass Artikel 4 aktiviert wurde. Gut, das ist Polen, aber das betrifft ja die Länder hier genauso. Und das wird ja noch zu Ende diskutiert, wie genau dann die Antwort und die Konsequenzen lauten. Diesen Drohnenvorfällen. Also was man versucht, ist die Luftüberwachung auf jeden Fall zu stärken und Möglichkeiten zu entwickeln, wie man auch mit Drohnen besser umgehen kann, weil man kann ja nicht das teure Gerät, also mit Kanonen auf Spatzen schießen sozusagen, weil die Drohnen doch relativ günstig hergestellt werden können und manche von denen ja auch Attrappen sind.
Liebe Beate, dann danke dir erstmal, dass du uns auf diese umfangreiche Reise mit in die drei baltischen Staaten genommen hast. Den Abschluss nutzen wir immer noch. Es ist ja bei dir schon ein und andermal Mal angeklungen. Klang so ein bisschen, als wärst du Reiseleiterin für deutsche Bundesländer oder Ministerin, Minister deutscher Bundesländer, wenn es darum geht, sich die Digitalisierung in den drei Ländern anzuschauen. Aber dein Büro vor Ort oder die Büros vor Ort haben eine viel breitere Bandbreite an Projekten und Tätigkeiten. Nimm uns doch in den letzten Minuten so ein bisschen mit in die Arbeit vor Ort. Mit welchen Partnerinnen und Partnern arbeitet ihr zusammen? Was habt ihr für Schwerpunkte? Gibt es vielleicht auch innerhalb der drei Länder, die du betreust, Unterschiede, dass man sagt, da ist das eher Thema, in dem anderen das? Was macht quasi die Arbeit für dich in den drei Staaten und deiner Kolleginnen und Kollegen vor Ort aus?
Ja, also auf jeden Fall der Dialog mit Deutschland, ob nun Delegationen von hier in den Bundestag oder sonst wo nach Deutschland reisen oder umgekehrt, das ist ein ganz wichtiger Bestandteil unserer Arbeit. Also die diesen Kontakt halten oder wenn Nachfragen kommen zur Digitalisierung, dass wir dann auch versuchen, die entsprechenden Gesprächspartner zu finden. Und dann, es gibt eine Ostseestrategie, insbesondere der Bundesländer, die mit der Ostsee zu tun haben natürlich, also Mecklenburg-Vorpommern. Manuela Schwesig war vor kurzem hier, Hamburg, Schleswig-Holstein, Bremen, die Städtepartnerschaft zwischen Bremen und Riga gibt es, ebenso wie aus früheren Zeiten Rostock. Also diese Art von Dialog mit Deutschland ist ein ganz wichtiger Bestandteil. Ansonsten sind wir vom Format her mit Studien- und Dialogformaten dabei und Schwerpunkte. Gut, das sind demokratische Länder, da muss man nicht mehr an der Demokratisierung arbeiten, aber an den aktuellen Debatten, die es so gibt, zum Beispiel Reform des sozialen Sicherungssystems. Dann ein Thema ist auch so, die allgemeine Stimmung ein bisschen aufzunehmen, Umfragen zu machen, auch insbesondere die Jugend in den Fokus zu nehmen. Also da haben wir eine Umfrage gemacht, die heißt der baltische Traum, also einmal der lettische, der litauische, der estnische, um zu sehen, wofür schwärmen die Leute, wofür können sie sich begeistern, was wäre ihr Ziel. Und die meisten wollen einfach in Ruhe und Frieden leben. Sie wollen gerne ihren wirtschaftlichen, politischen Aktivitäten frei nachgehen können und eine bessere Zukunft für ihre Kinder haben. Also Stimmung erkennen und unsere Adressaten sind die Jugend. Es gibt in den Ländern hier Demokratiefestivals, sogenannte, um da eben auch ein jüngeres Publikum zu erreichen, jenseits von politischen Parteien. Politische Parteien sind nicht immer so die ersten Anlaufstellen für Menschen. Das ist dann eher Nichtregierungsorganisationen, mit denen wir auch zusammenarbeiten. Ansonsten eben viel mit Think Tanks und auch mit Gewerkschaften. ein Thema, dem wir uns auf jeden Fall widmen müssen, da kommt man nicht umhin, ist die Geschichte und die russischsprachigen Minderheiten, vor allen Dingen in Estland und Lettland. Dabei suchen wir dann auch über Umfragen und Studien, Analysen zu sehen, wer ist das überhaupt? Die sind ja sehr unterschiedlich durchaus. Was denken die jüngeren russischsprachigen Personen so? Und ein Thema, was natürlich sehr stark im Vordergrund ist, sind die sicherheitspolitischen Fragen. Da gibt es in jedem der drei Länder einen Think Tank, der sich darauf spezialisiert. Und wir arbeiten mit denen jeweils zusammen. Und dort kommen dann, so ähnlich wie die Münchner Sicherheitskonferenz, kommen auch hier dann jeweils Expertinnen aus den entsprechenden Ländern zusammen und versuchen, die besonderen Szenarien von hier oben der Nordostflanke zu thematisieren.
Liebe Beate, vielen Dank, dass du auch uns nochmal die Arbeit vor Ort dargestellt hast. Ich glaube, vieles, was ihr macht, das haben wir auch gerade in der zurückliegenden knapp 50 Minuten besprochen. Ich möchte dir sehr viel Dank aus Deutschland und Thüringen senden, dass du dir trotz Erkältung die Zeit und die Stimme genommen hast, um uns zu berichten. Also vielen Dank dafür. Und Ihnen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, möchte ich Danke sagen, dass Sie wieder mit dabei waren. Es freut mich, dass Sie unserem Format treu sind. Es wird mich auch freuen, wenn Sie dann Ende Oktober wieder einschalten, wenn wir gemeinsam in die Mongolei schauen werden. Bis dahin wünsche ich Ihnen noch einen schönen Herbstbeginn und auf bald.